Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Unser Leben ist voller Geschichten. Am Ende eines Lebens erinnern wir uns daran, wie ein Mensch gelebt hat. Wenn ich Trauernde zu Hause besuche, dann erzählen sie mir davon. Und nicht selten spielen Freundinnen eine große Rolle. Die, die schon 40 Jahre treu zur Seite stehen, die beim Hausbau in den 60ern geholfen haben, mit denen gefeiert wurde, bis die Wände wackelten, die uns bei der Trennung vom Partner zuhören oder einfach jeden Quatsch mitmachen. Wir kennen sie alle, diese Freundinnen. Nicht alle Freundschaften halten ein Leben lang, das wissen wir auch. Nicht alle sind stabil, aber was sie uns geschenkt haben, das bleibt hoffentlich. Die Bibel, die besteht aus vielen Lebensgeschichten. Deshalb glaube ich, können wir uns in ihr ja so gut wiederfinden, mit all unseren Erfahrungen. Und das macht die Bibel zumindest für mich so wertvoll. Sie erzählt auch von Freundschaften, jenen, die ganz menschlich sind. Sie erzählt von David und Jonathan. David, der, bevor er der schöne, mächtige König wurde, der sich alles nimmt, was er will, eben ein David, ein Kind war aus ganz kleinen Verhältnissen. Es ist der jüngste von 8 Söhnen und sticht zunächst nur dadurch heraus, dass, wie die Bibel betont, er bräulich ist, mit schönen Augen und von guter Gestalt. Im Kampf gegen den bislang unbesiegbaren Goliath erweist sich David dann unerwartet als schlauer und treffsicherer Schütze und erringt dadurch die Aufmerksamkeit des Königs Saul. Der holt ihn an seinen Hof und entdeckt, dass David noch andere Talente hat. Wie kein anderer kann er mit seinem lauten Spiel das Gefühl tiefer Niedergeschlagenheit vertreiben, das Saul immer häufiger, vielleicht gerade wegen David, überkommt. Am Königshof lernen sich schließlich auch David und Jonathan kennen. Jonathan ist der älteste Sohn Sauls und damit Anwärter auf den Thron. Er gilt als einer der mutigsten Kämpfer Israels, ist seinem Wesen nach aber immer ein bescheidener Mensch geblieben. Von der Begegnung Davids und Jonathans berichtet uns das erste Buch Samuel. Dort können wir lesen: Als David aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen Davids, und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Herz. Und Saul nahm ihn an diesem Tage zu sich und ließ ihn nicht wieder in seines Vaters Haus zurückkehren. Und Jonathan schloss einen Bund mit David, denn er hatte ihn lieb wie sein eigenes Herz. Und Jonathan zog seinen Rock aus, den er anhatte, und gab ihm David dazu seine Rüstung, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gurt. Saul verfluchte seinen Sohn und nannte dessen Freundschaft zu David eine Schande. Vielleicht ein Hinweis darauf, dass Saul wusste, dass es zwischen David und Jonathan nicht nur um Freundschaft ging. Höhnisch wertete er die Freundschaft ab. Saul spürte die Liebe zwischen David und Jonathan und hielt sie für gefährlich, denn sie sprengte alle bekannten Normen und Regeln, die auf Machterhalt und Ordnung in der Königsfamilie ausgerichtet waren. Saul wurde darüber so zornig, dass er sogar einen Speer nach seinem eigenen Sohn warf. Da war Jonathan klar, dass die Kluft zwischen Saul und David nicht mehr zu kitten war. Der Abgrund war unüberbrückbar. Aus der Konkurrenz zwischen beiden war ein Kampf auf Leben und Tod geworden. Jonathan konnte da nicht mehr vermitteln. Er musste sich nun entscheiden. Äußerlich blieb er bei seinem Vater, aber im Herzen blieb er auf Davids Seite. Jonathan und David trafen sich heimlich und erneuerten ihren Bund. Jonathan bat David, seine Nachkommen und die von Saul zu verschonen. Vielleicht ahnte Jonathan bereits, dass er selbst keine Zukunft mehr am Hof hatte. Dann nahmen sie Abschied. In der Bibel heißt es: Sie küssten einer den anderen und weinten einer um den anderen, David am allermeisten. Da sprach Jonathan zu David: Geh in Frieden, denn wir beide haben beim Namen Adonais geschworen. Adonai, das heißt Gott, sei zwischen mir und zwischen dir. Was für ein Moment, oder? Zwei Männer, die ihre Gefühle füreinander zulassen. Für mich spielt keine Rolle, ob es Gefühle sexueller Natur waren. Das mag sein. Aber was doch viel wichtiger ist, in einer Welt, in der Männer nicht weinen durften, keine Schwäche zeigen durften und in einer Welt, in der bis heute Männer vermittelt bekommen, nur stark wäre der Mann ein Mann, in dieser Zeit zeigen sich die beiden, dass sie sich lieb haben. Auch deshalb sind sie ein Vorbild. Sie durchbrechen Klischees und Erwartungen. David und Jonathan verabschieden sich voneinander, die Freunde fürs Leben. Durch ihren Bund fürs Leben ist ihre Beziehung verbindlich. Dadurch, dass Jonathan David immer wieder warnt vor Saul, ist sie verlässlich. Dadurch, dass Jonathan David liebt, ist sie liebevoll. Aber ob diese Liebe auf Gegenseitigkeit beruht? Sicher sagen kann ich es nicht. Und ich frage mich, macht es diese Freundschaft deshalb weniger wertvoll? Oder ist es nicht vielmehr so, dass in jeder Beziehung einer den anderen mehr liebt und mehr zu geben bereit ist? So wie Gott uns nicht lässt und immer mehr gibt, als wir geben können. So wie er uns nicht lässt, auch wenn wir an ihm zweifeln. Einiges deutet darauf hin, dass Jonathan der Gebende und David der hauptsächlich Empfangende ist. Und für mich spielt das keine Rolle. Weißt du wieso? Weil es für Jonathan keine Rolle gespielt hat. Was zählt, ist der Umgang miteinander. Die Art, wie David Jonathan begegnet. Beziehungen scheitern. Freundschaften zerbrechen. Verletzungen heilen nicht wirklich. Enttäuschungen machen ängstlich und übervorsichtig, manchmal sogar misstrauisch. Neid und Konkurrenz bestimmen das Miteinander und Kälte und Lieblosigkeit, Hass und Gewalt auf den Straßen, die vorher ja schon in den Herzen zu Hause gewesen sein müssen, scheinen Alltagssprache zu werden. Die christliche Liebe, die christliche Rede von der Liebe, die ja nicht nur eine Himmelsmacht ist, die Rede von der Nächstenliebe, von der Feindesliebe, auch von der Selbstliebe, die erst Zuwendung zu anderen möglich macht, überfordert augenscheinlich und lässt Menschen ratlos und teilnahmslos zurück. Ich glaube, wir dürfen nicht zu sehr überall die suchen, die wir waren, als wir das erste Mal verliebt waren. Und ich glaube auch, wer zu laut hinausposaunt, dass er doch alle liebt und immer wieder ruft, ich hab euch alle lieb, macht sich am Ende sogar lächerlich. Ich bin ganz ehrlich, ich liebe nicht alle. Und ich muss ehrlich zugeben, dass es Menschen gibt, die mir unsympathisch sind und bleiben. Es gibt Personen, die kann ich nicht riechen, nicht ausstehen, egal wie sehr ich mich anstrenge. Da bin ich einfach machtlos, hilflos und wohl einem großen Missverständnis erlegen. Denn ich kann und ich soll nicht die ganze Welt und alle Menschen in mein Herz schließen. Das würde nur zu einem emotionalen Vakuum in mir führen, mich aussaugen und ausbrennen. Ich darf die Sehnsucht nach der einen großen Liebe oder der Vertrautheit und Verlässlichkeit der Freundschaften oder der Zuneigung der Menschen, die Zeit meines Lebens oder zeitweise meine Wegbegleiter waren, weiter in meinem Herzen tragen. Hätten wir sie nicht mehr, gäbe es auch keine Hoffnung mehr. Aber dann müssen wir den Kopf auch wieder frei bekommen und begreifen, dass es nicht die ganze Zeit um unsere Befindlichkeiten und Gefühle geht. Wer Liebe auf ein Gefühl reduziert, tut ihr am Ende Gewalt an. Denn Liebe ist mindestens ebenso wie Herzklopfen eine Lebenshaltung und Einstellung. Ich kann sie daran ablesen, wie Menschen einander begegnen. Respektvoll, wertschätzend, Grenzen, auch Abstand respektieren. Mit einem Blick für die Not, die offenkundig ist, und dem Mut zu tun, was dagegen zu tun ist und getan werden muss. Etwas zu essen geben oder zu trinken, etwas warme Kleidung und ein Dach über dem Kopf. Hinschauen statt wegschauen. Menschen und nicht nur Fälle und Zahlen sehen. Auch Grenzen ziehen und Eigenverantwortung anmahnen. Aber nie alle über einen Kamm scheren oder pauschal verurteilen und verdächtigen. Nach Ursachen und Gründen fragen und dort mit Lösungen ansetzen. Das gilt auch in der großen Politik in diesen Tagen, wo ich nicht begreifen kann, wie Menschen glauben, mit hassverzerrten Gesichtern, Gewaltbereitschaft gegen Menschen und dumpfen Parolen ohne Sympathie und Mitgefühl für Benachteiligte das christliche Abendland retten zu können. Das gilt aber auch im Kleinen, wo oft mehr übereinander als miteinander geredet wird und es viel leichter ist, überkommene Vorurteile zu pflegen, als sie in Frage zu stellen. Haltungen und nicht so sehr Gefühle mahnt der Apostel Paulus im Neuen Testament an. Und dass wir nicht vergessen, dass alle unsere konkreten Erfahrungen von Liebe nichts ohne die Grunderfahrung denkbar ist, dass Gott längst Ja zu uns gesagt hat. Aber eben nicht exklusiv zu mir allein, sondern zu jedem Geschöpf, egal wann und egal wo. Und deshalb kann es gar nicht anders sein, als Paulus es beschreibt für alle, für dich und für mich. Paulus sagt, Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Und in dieser Beschreibung der Liebe erkenne ich David und Jonathan. Und das ist alles, was über diese Freundschaft gesagt werden muss. Amen.